Ja, ihr seht mich ein bisschen nachdenklich hier stehen. Das Interessante ist, dass wir, glaube ich, als Menschen oftmals vergessen, dass nicht wir es sind, die die Dinge leiten, sondern Gott allein. Das heißt, die Lieder, die wir heute gesungen haben und auch die Textlesung von vorhin passen, ohne dass wir uns abgesprochen haben zu dem, was ich heute sagen möchte. Preiset den Herrn. Ich werde heute fortsetzen, wo ich am 8.11. aufgehört habe. Wir können uns alle noch gut dran erinnern. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich befinde mich in Epheser 4, ab Vers 25. Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet was Gutes, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. In der Lutherbibel ist das heutige Schriftwort mit Weisungen für das neue Leben überschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir denken, dass der eine oder andere sich so ein bisschen vielleicht an dem Wort Weisung reiben könnte, da wir uns ungern etwas sagen lassen. Selbst kleinste Kinder, also wirklich kleine Kinder, die machen oftmals gerne ihr eigenes Ding. Sie wollen selber Dinge ausprobieren, selbst entscheiden. Und im Prinzip ist das, denke ich, auch wichtig und richtig. Es gehört auch zum Erwachsenenwerden dazu, dass wir eigene Entscheidungen treffen, dass wir Dinge selbst in die Hand nehmen. So per se ist das zunächst mal nicht falsch, sondern ich denke, es ist ganz natürlich. Aber es ist, denke ich, auch wichtig, dass wir auf Weisungen achten in unserem Leben, dass wir nicht auf einen Holzweg geraten. Wenn ich jetzt zu Stadtkindern sprechen würde, dann wäre es wahrscheinlich so, dass vielleicht ihr noch nie in einem Wald gewesen wäret, aber einen Wald habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, aber vielleicht war nicht jeder schon mal auf dem Holzweg und so auf Anhieb, versteht man vielleicht gar nicht, was damit gemeint sein sollte. Weg ist doch Weg, könnte man meinen. Naja, liebe Gemeinde, nicht ganz. Ein Weg ist in der Regel eine Verbindung zwischen zwei Punkten. Das heißt, ich wandere beispielsweise von Wuppertal nach Solingen und der Weg, auf dem ich da laufe, der bringt mich am Ende dann hoffentlich auch ans anvisierte Ziel. Ein Holzweg, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ein Holzweg verbindet jedoch keine zwei Orte, sondern er wurde angelegt, um Holzstämme aus dem Wald heraus zu transportieren. So ein Weg sieht zunächst mal echt schön aus. Der ist auch oftmals recht breit. Ja, und der führt immer weiter in den Wald hinein und plötzlich endet er. Es ist sozusagen eine Sackgasse. Manchmal ist das einfach ärgerlich. Es kann aber auch Leben und Gesundheit gefährden, wenn man auf falschen Wegen immer weiter läuft, bis man dann unter Umständen zu spät merkt, dass diese Wege ins Nichts führen. Also hier in Wuppertal im Wald wird das nicht unbedingt so ganz problematisch werden, aber wenn man jetzt in Schweden, in Finnland oder in anderen Ländern unterwegs ist, da führt ein Holzweg wirklich ins absolute Nichts. Da ist nichts mehr. Das Wort Weisung, von dem ich gerade sprach, steckt daher auch im Wort Wegweiser. Und Wegweiser klingt vielleicht schon etwas freundlicher. Wir finden Wegweiser auf Wanderwegen oder auch an Straßenkreuzungen, damit man sicher und schnell den richtigen Weg, die richtige Richtung findet. Sich nicht an diese Wegweiser zu halten, führt mit großer Sicherheit dazu, dass man sein angestrebtes Ziel nicht oder nicht mit Sicherheit erreichen wird. Wir Menschen glauben bisweilen, dass wir es besser als die Schilder wüssten, aber dies ist oftmals ein Trugschluss. Das Wort Weisung in unserem Textkontext könnte man vielleicht auch noch mit einer Straßenbegrenzung vergleichen. Das heißt, ein Autofahrer bekommt einen Rahmen vorgegeben, in dem er sich sicher bewegen kann. Ich behaupte jetzt mal, dass, wenn man das zusammenfasst, eine Weisung, wenn man es so versteht, immer etwas Positives hat, denn sie möchte Menschen vor Schlimmerem, vor Unglücken bewahren. Und ich denke, auch unser heutiges Bibelwort ist in diesem Sinne zu verstehen. Und jetzt stand da nicht nur Weisungen, sondern bei Luther heißt es Weisungen für das neue Leben. Ja, also wer jetzt aufgepasst hat, merkt, neues Leben, dann muss es ja irgendwie auch noch ein altes Leben geben. Und ja, es gibt auch ein altes Leben. Liebe Geschwister, wenn wir hier so einer Predigt lauschen und wenn wir hier so über das Wort Gottes nachsinnen, dann glaube ich, ich stelle das mal so in den Raum, da kann man mit Sicherheit auch anderer Meinung sein, aber ich glaube, dass eine Predigt immer ein Komplettpaket sein sollte. Das heißt, eine Predigt sollte, auch wenn ich gerade gesagt habe, wir knüpfen am 8.11. An den 8.11. an, eine Predigt sollte in sich abgeschlossen sein. Warum? Nun, ich glaube, dass ein möglicher Zuhörer, dass wir eine Predigt auch immer so formulieren sollten, dass wir an einen Zuhörer denken, der vielleicht nur dieses eine Mal mit Gottes Wort konfrontiert wird, der vielleicht nur einmal jetzt diese Predigt hört, vielleicht hat er sich einmal entschieden, in den Gottesdienst zu gehen, vielleicht hat er sich einmal entschieden, im Internet eine Predigt anzuhören. Und dieser Mensch sollte in dieser Predigt die Möglichkeit haben, das Evangelium Jesu Christi einmal in Gänze gehört zu haben. Das heißt, wenn er wirklich nur einmal damit konfrontiert ist, dann heißt es auch, wenn er wieder geht, wenn er sein Internet vielleicht wieder ausschaltet, dann sollte er den Gesamtzusammenhang einmal gehört haben. Ich sage mal, das sollte unser Anspruch sein. Wenn also vom alten Leben die Rede ist, dann meint die Bibel hiermit, dass wir in Gottes Augen alle Sünder sind, auch du. Das heißt, von dir aus kannst du nichts tun, damit du in Gottes Augen besser wirst. Du allein bist an dieser Stelle völlig machtlos. Und doch stellt der Gott, der diese Welt und der auch dich erschaffen hat, der stellt ganz klare Forderungen an dich. Diese Forderungen kann man in der Bibel nachlesen, in der Heiligen Schrift, beispielsweise in den 10 Geboten in 2. Mose 20 im Alten Testament. Und wenn du diese Gebote ganz ehrlich betrachtest, dann wirst du merken, dass du es niemals, niemals schaffen kannst, dass du alle Gebote zu allen Zeiten halten wirst. Kein Mensch konnte dies und kein Mensch wird es jemals können. Aber Gott erwartet es von dir. Was kannst du tun? Das heißt, du hast eine Aufgabe bekommen, gestellt bekommen, die, wie es scheint, unerfüllbar ist. Martin Luther hat sich mit diesem Problem herumgeschlagen. Ja, er sah die Forderungen Gottes und gleichzeitig sein Unvermögen. Aber Gott hat einen Ausweg erschaffen. Er schickte seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde, der in der Lage war, die Gebote seines Vaters zu halten. Das heißt, er hat geschafft, was sonst keiner schaffen konnte. Er blieb bis zum Ende sündlos und hatte damit des Vaters Forderungen erfüllt. Er war völlig unschuldig. Er wurde ans Kreuz gebracht, ans Kreuz genagelt. Er starb den Tod, den jeder Einzelne von uns verdient hat. Das heißt, er erfüllte unsere Schuld am Kreuz. Er starb. Er stand am dritten Tage wieder von den Toten auf. Er besiegte den Tod und somit auch wir, die wir an ihn glauben. Das heißt, nicht unser eigenes Tun kann uns damit zu Gott bringen, sondern Jesu Gnadentat am Kreuz von Golgatha. Glaubst du das? Nun, falls du es noch nie gehört haben solltest, kannst du nach dem heutigen Morgen zumindest nicht mehr sagen, das hat mir noch nie jemand gesagt. Heute hast du es gehört. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, liebe Geschwister, an dem Punkt, wo es um das alte Leben und das neue Leben mit Christus geht. Im alten Leben, da kannten wir Gott nicht. Und wir wollten auch nichts von ihm wissen. Unsere Weisungen empfingen wir, ja, von wem eigentlich? Nun, von Menschen aus dem Internet, vielleicht auch von Menschen aus dem Internet. Heute nennt man die Influencer, also Menschen, die andere beeinflussen. Das können harmlose Sachen sein wie treibe jeden Tag Sport oder trinke den Kaffee XY. Das können auch andere Sachen sein. Vielleicht suche ich meine Weisungen auch in Zeitschriften, in Büchern. Und alle Menschen, die Gott nicht kennen, folgen mit Sicherheit irgendwelchen Wegweisungen. Aber diese hatten nichts mit Gott zu tun, die hatten nichts mit der Bibel zu tun. Dass wir Menschen jedoch Weisungen suchen, Leitplanken suchen, das kann jeder sehen. Jetzt sind wir leider in Corona, jetzt wird es schwierig, sonst hätte ich gesagt, ihr geht in die nächste Buchhandlung, da kann man sich das anschauen, das ist heute nicht möglich. Aber stellen wir uns vor unserem geistigen Auge vor, man könnte in eine Buchhandlung gehen. Da gibt es so verschiedene Abteilungen und da gibt es auch diese Abteilung Ratgeberliteratur. Und da gibt es für alles Wegweiser. Und ein Thema ist ganz besonders beliebt. Das ist die Kindererziehung. Da gibt es Unmengen von Ratgebern. Das ist auch nicht verwunderlich. Viele Kinder wachsen ja als Einzelkinder auf. Und wenn man so ein Kind hat, ich bin Einzelkind, ist es so, dass Eltern natürlich wenig Trainingsmöglichkeiten haben. Das heißt, mal ein Kind, aber so die richtigen Kniffe und Tricks, die kennt man oftmals erst, wenn es bei dem ersten Kind schon vorbei ist. Dann könnte man es beim zweiten vielleicht anders machen, vielleicht auch besser machen. Aber meistens gibt es ja nur noch ein Kind. Tja, und was macht man dann als junger Vater, junge Mutter? Nun, man sucht Rat bei einem Experten, einer Expertin. Da schaut man dann, wie erzieht man richtig. Manchmal kommt da ziemlicher Blödsinn bei raus. Ich kann mich noch erinnern, und ich weiß, dass die meisten hier sich noch daran erinnern können, da gab es die 68er-Bewegung. Also Ende der 60er Jahre wollte man ganz vieles hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, anders machen. Man wollte es besser machen. Man wollte eine neue Welt schaffen. Und ich weiß noch, in den 70er Jahren, in denen ich groß geworden bin, gab es da Freunde von unseren Nachbarn, wo die Kinder ganz frei erzogen wurden. Weil das wichtig ist, dass sie sich frei entfalten. Und das ging so weit, dass die mit Hammer und Nägeln dann auch die Wohnzimmerschrankwand bearbeiten durften. Ja, es ging ja darum, freie Entfaltung. Das war auch so ein Ratgeber, den die Eltern wahrscheinlich gelesen hatten. Wenn man das etwas weiter denkt, ist natürlich klar, dass Kinder, die so groß geworden sind, auf der einen Seite wahrscheinlich keine richtige Vorstellung vom Wert von Dingen bekommen, beziehungsweise dass Grenzen und Begrenzungen für sie auch nicht existieren. Wir sehen viele dieser Folgen heute in unserer Gesellschaft. Die Kinder sind natürlich nicht schuld, sondern die Erwachsenen, die an diesen Kindern ihre Sozialexperimente durchgeführt haben. Kinder können sich da nicht wehren. Das Bedenkliche ist natürlich, dass wir als Gesellschaft, wir alle, du und ich, die Folgen zu tragen haben, was natürlich solche Experimente noch fragwürdiger erscheinen lassen. Die Bibel als Ratgeber geht hier ganz andere Wege. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, Gott geht nicht von einem Menschen aus, wie es ihn so nie gab und niemals geben wird, sondern Gott nimmt den Menschen so, wie er auch wirklich ist. Das letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, hat ja mehrere Versuche gezeigt, ein menschliches Paradies auf Erden zu schaffen. Und all diese Versuche gingen ja von Voraussetzungen aus, die der Mensch niemals erfüllen kann. Gott weiß das und Gott spricht es auch offen an. Ein Stalin oder ein Mao in Russland, Sowjetunion und in China, die versuchten stattdessen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Am Ende waren Millionen von Menschen tot. Oder wir in Deutschland unter Hitler. Wir haben gesehen, welche Folgen es hat, wenn ich all mein Tun einer Ideologie unterordne und dabei auch ganz bewusst die Ermordung aller, na, wie soll man sagen, unpassenden, unliebsamen, wie auch immer, Menschen in Kauf nehme. All dies sind Versuche, eine Welt zu erschaffen, für die es aber gar keine Menschen gibt, die die an sie gestellten Erwartungen erfüllen könnten. Und liebe Geschwister, wir sollten immer dann hellhörig werden, wenn wieder Menschen mit neuen, wunderbaren Ideen kommen, eine Welt zu schaffen, wo es einen vielleicht ewigen Frieden gibt, eine Welt zu schaffen, wo es keine Kriege mehr gibt, eine Welt zu schaffen, wo es keine Umweltzerstörung mehr gibt, eine Welt zu schaffen, wo Gesundheit für alle garantiert wird. Da sollten wir uns alle Warnglocken angehen. Jedes Thema für sich ist mit Sicherheit ein Thema, was zunächst einmal völlig richtig klingt. Wer will Krieg? Wer will Unfrieden? Wer will Hunger? Wer will Leid? Wer will Seuchen? Die Frage ist nur, wie wollen wir das Ziel erreichen? Und ist es überhaupt möglich? Die Bibel, wie gesagt, und damit Gott, zeichnet hier ein gänzlich anderes Bild. In unserem heutigen Bibelvers heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind.
Von was geht denn der Herr aus? Er geht davon aus, dass wir Lügner sind. Du bist ein Lügner, ich bin ein Lügner. Wir sind nicht gut. Wir sind auch nicht ehrlich. Und daher fordert er uns auf, dass wir etwas beenden sollen, was wir alle von Natur aus tun würden. Es heißt weiter, zürnt nicht. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Gott weiß, dass wir oftmals zornig und emotional sind. Wir sind von Natur aus keine sanftmütigen Heiligen. Und wer ehrlich durch die Welt geht, der sieht dies auch an den verschiedensten Stellen. Dieser Zorn, der steckt in uns allen drin und er potenziert sich dann in Staaten, in einzelnen Ländern und dann kommt es oft zu Kriegen. Ja, wir sind oft zornig. Gott spricht hier aber, ich würde fast sagen gnädigerweise, von einem sündigen Zorn. Wut kann aufkommen. Jedoch sollten wir auf eine Lösung, eine Klärung zustreben. Das heißt, wir sollten Dinge offen ansprechen. Und wir sollten es möglichst schnell tun. Die Bibel, ich schätze diesen Vers sehr. Die Bibel spricht hier nämlich davon, dass wir dies noch an dem Tag tun sollen, an dem es zum Zorn kam. Wir sollen die Sonne da nicht untergehen lassen. Und der Satz, der klingt so banal vielleicht, aber liebe Geschwister, das Entscheidende ist, glaube ich, an dem Satz, dass wir, und das sagt die Bibel hier, bereit sein müssen, den ersten Schritt zu gehen. Wenn ich nämlich immer warten möchte, bis mein Gegenüber den ersten Schritt tut, ja, vielleicht warte ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, die Sonne geht schnell unter. Entschuldigung, wenn ich jetzt schmunzel, wir waren auch in Finnland im Urlaub, da geht die Sonne natürlich im Sommer nicht unter, aber das ist hiermit nicht gemeint. Ich denke, hiermit ist gemeint die normale Sonne, die jetzt hier in Mitteleuropa irgendwann wieder untergeht. Also möglichst schnell sollten wir die Dinge ansprechen. Denn die Bibel gibt auch eine Erklärung dazu, warum. Wenn der Zorn nämlich erst einmal Raum greift, dann hat der Teufel natürlich leichtes Spiel. Das heißt, je länger so ein Streit schwelt, desto schwieriger mag eine Klärung oder eine Versöhnung sein. Also sollten wir schnell handeln. Und im Gegensatz zu allen weltlichen Ansätzen verschweigt die Bibel auch nicht die Person des Teufels. Das heißt, die Bibel spricht ganz klar davon, dass es einen Widersacher gibt, einen Widersacher Gottes, und der wird alle Register ziehen, dass wir Menschen auf Abwege geraten und von Gott nichts wissen möchten. Und, was auch wichtig ist, der Widersacher Gottes, der Teufel, wird natürlich dem Menschen immer Wege weisen, da haben wir auch wieder einen Wegweiser, die möglichst weit von Gott wegführen. In unserem Bibelwort geht es dann weiter mit den Worten, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Liebe Geschwister, wir sind nicht nur alles Lügner von Hause aus und Streithähne, sondern wir sind auch Diebe von Hause aus. Ich habe gerade vorhin die 10 Gebote erwähnt. Natürlich mag es sein, wenn man mit Menschen über die Gebote Gottes ins Gespräch kommt, dann heißt es, naja gut, ich habe noch nie eine Bank überfallen, ich habe auch noch keinen umgebracht, also was willst du? Ich glaube, dass das Wort Dieb, im Übrigen auch, dass du sollst nicht töten oder sollst nicht morden, natürlich viel weiter gefasst ist. Und dieses diebische Wesen zeigt sich meines Erachtens auch darin, dass wir alles für uns haben können,
können nicht haben wollen, so rum, und dass wir oftmals unserem Nächsten sein Hab und Gut nicht unbedingt gönnen.
Ja, kann sich ja jeder selber mal fragen, ne? Das ist, ich denke, wir laufen da immer Gefahr, der Nachbar hat ein neues Auto, vielleicht sagt der, Auto interessiert mich nicht, oder vielleicht fliegt er in Urlaub, was ihr nicht könnt, vielleicht hat der Nachbar den schöneren Garten, was auch immer. Also, man zumindest immer so ein bisschen sich vielleicht vergleicht und sich denkt, naja, eigentlich hätte ich das auch verdient. Wir sehen übrigens an diesem Punkt, da könnte man lange drüber nachdenken, aber wir sehen an diesem Punkt übrigens auch, dass jede Ideologie, die hier von anderen Grundannahmen ausgeht, aus biblischer Sicht in die Irre führen muss. Das heißt, die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf zunächst mal nicht gut, sondern er ist eher ein Verbrecher und ein Dieb. Das heißt, jede Ideologie, die sagt, nein, nein, der Mensch ist gut von Grunde auf, von Hause aus, das hat andere Gründe, ist nicht biblisch. Aber auch hier zeigt Gott auf, was es heißt, ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Das heißt, die Bibel sagt nicht, dass der Mensch von Hause aus gut ist, dass er also quasi ganz anders ist, sondern sie weist darauf hin, sie weist den Menschen an, lege deine alte Natur ab. Sie sagt nicht, diese Natur gibt es gar nicht, die ist nur ein Konstrukt, sondern sie sagt, diese Natur ist deine Natur, aber lege sie ab. Beispielsweise heißt es, der Mensch soll für seinen Unterhalt arbeiten gehen, anstatt dass er arbeitete, der Mitmenschen zu stehlen. Das heißt im Übrigen auch, dass natürlich es passieren kann, dass ein anderer mehr hat als ich. Wenn alle arbeiten gehen, aber der eine vielleicht einen Job hat, wo er mehr verdient, heißt das natürlich, vielleicht verdient einer mehr als ich. Nicht nur vielleicht, dem wird so sein. Und liebe Geschwister, damit muss ich klarkommen. Das heißt, jede Ideologie, die hier den Neid schürt, ist keine biblische Lehre. Es ist nämlich immer ganz, ganz einfach, zu fordern, dass jemand etwas von seinem Vermögen abgeben soll. Aber liebe Geschwister, zunächst mal ist das nicht mein Vermögen, es ist sein Vermögen, es gehört ihm. Und ich sollte hier tunlichst darauf achten, nicht den Neid zu schüren nach dem Motto, der ist reich, der muss da was abgeben. Gestern Abend wurde in den Nachrichten ein Bericht gebracht, da ging es darum, die Linkspartei hat ein neues Führungsduo, es sind zwei Frauen. Damit wird jetzt alles anders und auch alles besser. Auf jeden Fall war eine Forderung Enteignung der Wohnungsbaugesellschaften. Ja, also die Vorstellung, ich nehme jemanden da etwas weg und dann verteile ich das irgendwie und danach werden die Dinge besser sein. Das schürt Neid. Das schürt Neid. Die Bibel schweigt aber trotz allem nicht an dieser Stelle. Die sagt nämlich ganz klar, liebe Freunde, das überschüssige Gut, das sollt ihr verwenden, Bedürftige zu unterstützen. Die Reihenfolge ist aber eine andere in der Bibel. Die Bibel sagt zunächst einmal nicht, dass wir uns das Geld von den Reichen holen sollen. Und liebe Geschwister, das ist ja nicht zu Ende gedacht. Solche Dinge laufen in der Regel mit Gewalt. Wenn jemand etwas besitzt, was ich haben möchte, gibt er es ja in der Regel erstmal nicht freiwillig her. Also wie komme ich daran? Oftmals ist das mit Gewalt verbunden. Sondern die Bibel sagt, der Reiche, der Mensch, der genug zum Leben hat, der soll bitte etwas von seinem Überschuss abgeben. Das aber, liebe Geschwister, ist ein gewaltiger Unterschied. Unser Bibelwort sagt dann weiter, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Ja, liebe Geschwister, der Herr hat uns die Sprache gegeben und wir dürfen dankbar sein, dass wir sie haben. Nicht sprechen zu können, ist nicht schön. Gut, es gibt mit Sicherheit Menschen, die eher schweigsam sind, denen wird es gar nicht auffallen. Für mich zum Beispiel wäre das schon ein ganz anderes Opfer, wenn ich nicht mehr reden könnte. Aber wenn wir mal Halsschmerzen haben und uns die Stimme versagt oder Ähnliches, da merken wir, Sprache, die Stimme ist wichtig. Sprache kann, auch dieses Beispiel ist in Corona-Zeiten vielleicht nicht immer ganz passend, aber man kann singen. Ja, man kann Sprache und die Stimme zum Singen benutzen. Man kann vielleicht ein Gedicht verfassen, man kann sich sogar lustige Geschichten erzählen. Und all dies, liebe Gemeinde, ist auch keine Sünde. Wir sollten hier also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und nur stumm durch die Gegend wanken, damit ja nichts Faules aus unserem Munde kommt. Ich glaube, das wäre furchtbar. Aber was die Bibel macht, und das ist, glaube ich, wichtig, ist, sie sensibilisiert uns dafür, dass wir auch unser Sprechen, unsere Sprache unter Gottes Licht bringen sollten. Was wir vielleicht als natürliche Menschen so auch nie getan hätten. Und versaute Witze, anzügliche Bemerkungen und so weiter sollten uns einen Stich ins Herz versetzen und auch bestimmte Zeitschriften oder Filme sollten in uns Widerwillen, Abscheu hervorrufen. Also ich kenne Menschen, die gehen gar nicht ins Kino und gucken sich gar keinen Film an, weil alles vom Teufel ist. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich mit Gott unterwegs sind, sensibel sein sollten dafür, was offensichtlich Sünde ist und was es zu meiden gilt. Ich denke auch, dass das ein Prozess ist. Es ist ein Prozess. Ich merke in meinem Leben immer wieder, dass ich da durchaus immer wieder strauchel. Ich merke auch in meinem Leben, dass ich zum Teil bei Dingen merke, dass es falsch ist, obwohl ich es vielleicht bisher nicht gemerkt habe. Ich glaube auch, dass Gott da mit jedem schrittweise vorgeht. Den Tipp, den die Bibel uns hier auf jeden Fall gibt, nämlich zu reden, was gut und erbaulich und notwendig ist, ist, glaube ich, ein ganz guter Leitfaden, weil wir Menschen oftmals ja auch gerne so was Praktisches hätten. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Leitfaden durch das Dickicht. Das Wort notwendig kann man natürlich hier auch überstrapazieren. Es gibt ja so die Redewendung, bei Brot und Wasser machten irgendwie im Knast. Also ich denke, dass wenn man was zu trinken hat und was zu essen, man zunächst mal alles hat, was man zum Leben scheinbar braucht. Aber ich denke, dass das kein Lebensziel sein sollte. Das heißt, auch wenn ich meinen Nachbarn im Garten sehe und mit ihm über sein Kätzchen rede, dann ist das nicht notwendig. Aber ich glaube, dass es gut und erbaulich ist. Und seien wir an dieser Stelle auch weise und wir sollten nicht in Gesetzlichkeit verfallen, nach dem Motto, ich schweige besser und dann bin ich besonders fromm. Ich lache wenig. Denn Lachen ist gefährlich. Das bringt mich vielleicht auf Abwege. Auch da sollten wir vorsichtig sein. Es heißt jetzt weiter, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Die Bibel verwendet hier das Wort betrüben. Das ist, glaube ich, ein wunderbares Wort. Ich nehme jetzt mal meine eigenen Kinder. Wenn meine eigenen Kinder mich betrüben, so heißt das natürlich nicht gleich, dass ich ihnen die Vaterschaft aufkündige und zwar auf ewig. Aber es bedeutet, ich bin traurig. Ich bin traurig über das Verhalten. Mein Herz ist vielleicht getroffen. Und ich denke, so ist es auch bei Gott. Es war seine freie Gnadenwahl, dass er die Herzen seiner Kinder angerührt hat.
Sein Heiliger Geist hat uns in die Wahrheit geführt. Sein Sohn, der Herr Jesus, starb am Kreuz für unsere Sünden. Wir sind erlöst, wir sind frei von dieser Sündenschuld und stehen so vor Gott. Das ist die eine Botschaft. Die andere ist, und ich denke, das ist mit auch der Betrübnis gemeint, wenn wir nun Dinge tun, die gegen Gott gerichtet sind, oder wenn wir Dinge tun, die Gott missfallen, wenn wir den guten Heiligen Geist betrüben, so sollte uns das hoffentlich einen Stich ins Herz verpassen. Und die Frage ist, ist das wirklich noch so bei uns? Falls nicht, dann sollten wir darüber ins Gebet gehen und wir sollten Gott dies offen bekennen. Es heißt dann weiterhin, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, das ist sozusagen der Abschluss der Weisungen. Ich soll meinen Mitmenschen in Liebe begegnen. Und was heißt Liebe? Liebe, denke ich, umfasst alles. Ich werde, wenn ich jemandem wirklich Liebe entgegenbringe, nicht boshaft agieren. Ich werde nicht im Zorn sprechen. Es heißt, dass ich freundlich bin, dass ich Fehltritte des anderen vergeben kann. Und die Bibel gibt uns einen Grund, das ist auch fair. Die Bibel gibt uns Gründe. Ja, Gott bräuchte uns keine Gründe nennen, aber er tut es immer wieder. Und die Bibel nennt uns hier als Grund nun, Kind Gottes, dir wurden deine Sünden alle vergeben. Und nun gibt diese Vergebung auch weiter. Denn wie können wir, das ist der Gedanke, wie können wir denn selbst die Vergebung in Anspruch nehmen, das tun wir ja, denke ich, im Gebet immer wieder, aber dann unversöhnlich sein? Das ist doch nicht richtig. Und wenn wir uns die Zeilen hier so insgesamt betrachten, so sehen wir hoffentlich, dass Gott der Herr uns hier Leitplanken, dass er uns hier Wegweiser gegeben hat, die unser Leben mit Sicherheit in die richtige Richtung lenken werden. Ja, Freunde, dann ist ja alles klar. Dann tun wir das doch mal alle. Dann sind wir auch glücklich und zufrieden hier auf Erden. Und damit ist sozusagen alles gesagt und alles klar. Dann beenden wir hier die Predigt. Je länger wir, oder zumindest mir geht es so, je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr merke ich, dass, wenn das die Weisungen Gottes sind, ich natürlich nicht ansatzweise, keinen einzigen Tag diesen freundlich gemeinten Weisungen Gottes entspreche. Ich bin oft zornig. Ich bin wütend. Ich beneide vielleicht auch meinen Nachbarn. Vielleicht will ich meinem Gegenüber auch nicht vergeben. Und ich bekomme meine Zunge nicht unter Kontrolle. So klein das Ding. Ja? Aber kann einen großen Waldbrand entfachen. Und nun mühe ich mich ab. Und ich kämpfe. Aber das neue Leben zieht nicht bei mir ein. Bin ich eigentlich überhaupt Christ? Ist diese Bekehrung überhaupt echt? War meine Bekehrung echt oder betrüge ich mich hier nur selbst? Liebe Geschwister, jeder von euch, jeder von uns, der diese Fragen kennt, der darf sich glücklich schätzen. Ich glaube, dass es eine ganz große Gnadengabe Gottes ist, wenn wir diese Dinge zunächst einmal überhaupt bemerken,
Wenn wir merken, Herr, ich habe dich betrübt. Herr, was ich hier tue, ist falsch. Vielleicht wusste ich das die ganzen Jahre nicht. Vielleicht war ich auch zwar immer schon begehrt, aber ich habe es nie gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt, Herr. Aber ich danke dir, dass du mich hier jetzt heute, jetzt und hier darauf hingewiesen hast. Denn diese Gedanken zeigen, wir haben ein Gewissen. Und es zeigt, dass wir durchaus wissen, was Gott erfreut und was ihn betrübt. Und es zeigt uns damit auch auf, dass wir von uns aus seinem Anspruch nicht genügen können. Es zeigt uns auf, dass wir fehlbare und auch sündige Menschen sind, die seiner Vergebung bedürfen. Und diese Vergebung haben wir in Christus. Und es obliegt nicht unserem Fleiß und unserer Perfektion, dass wir am Ende durch die Himmelspforte eingehen dürfen. Denn diese Himmelspforte, die steht nur ganz allein für uns offen, da ein anderer, nämlich Jesus Christus, all das Gesetz Gottes erfüllt hat. Das heißt, unser Glaube an seine Tat ebnet uns den Weg. Und das ist das Entscheidende. Und trotz unserer Schwächen stehen diese Wegweiser Gottes da und sie wollen beachtet werden. Für einen Christen jedoch sind sie keine Fallbeile, die uns den Kopf abschlagen, sondern vielleicht eher wie der väterliche Arm, der Vater, der kommt und uns den Arm um die Schultern legt. Der Vater will uns, der will das Beste für uns, die Mutter im Übrigen auch. Der Vater will das Beste für uns, er weist uns den Weg. Und falls wir straucheln sollten, so ist er immer noch unser Vater. Seine Liebe währt ewiglich. Was er wünscht, was er sich wünscht, ist, dass wir zu ihm kommen und dass wir ihm unser Fehlen bekennen. Er ist, wie in dieser wunderbaren Geschichte vom verlorenen Sohn, ein Vater, der uns von Weitem kommen sieht. Er kommt uns entgegen. Er ist kein hartherziger Herr, der nur darauf wartet, dass wir fehlgehen, damit er uns bestrafen kann. Er ist der Abba, er ist der Papa, der Papi, der seine Kinder liebt und für sie nur das Beste will. Und so betrachtet, liebe Geschwister, wollen wir auch dankbar sein. Auch dankbar sein, wenn wir fallen, wenn wir straucheln. Wenn wir merken, dass wir von uns aus Gottes Anspruch nicht genügen können. Vielleicht sollte uns eher Angst und Bange werden, wenn wir ohne jedes Problem, ohne jedes Stolpern durchs Leben gehen, wenn alles funktioniert, alles gelingt und wir dann vielleicht abends im Bett liegen und sagen, Herr, wie bin ich dir so dankbar, dass ich nicht so bin wie diese Zöllner und die Sünder, und uns selber auf die Schulter klopfen. Denn das, liebe Gemeinde, das wäre wirklich schrecklich. Und so wollen wir die Weisungen des Herrn ernst nehmen. Und wir wollen sie mit ganzem Herzen beachten. Und zwar nicht, weil wir uns durch das besonders sorgfältige Beachten den Himmel aus eigener Kraft verdienen könnten, sondern weil wir dem liebenden Vater gehorchen und nachfolgen wollen. In dem absolut sicheren Wissen, dass seine Weisungen uns in die richtige Richtung führen werden. Und wenn wir auch 1000 Male fallen, so wird er uns auch 1000 Mal wieder aufrichten und annehmen. Und so wollen wir diese heutige Predigt schließen mit einem wunderbaren Wort aus 1. Johannes 1 ab Vers 5. 1. Johannes 1 ab Vers 5, wo es heißt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen,
Gottes Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, Dankbarkeit ist das, was wir dir entgegenbringen wollen. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns Weisungen, Hinweise, Leitplanken für unser Leben gegeben hast. Dass du mit offenen Karten spielst, dass du sagst, was recht und was unrecht ist in deinen Augen. Hab du auch Dank, Herr, dass du uns mit diesen Forderungen nicht alleine lässt, sondern dass du sie uns gegeben hast, dass es, wie es in deinem Wort heißt, einem jeden wirklich der Mund, das Maul gestopft werde, damit er nicht sagen kann, ich bin perfekt, ich bin gut, ich kann das alles aus mir heraus, sondern dass wir merken, Herr, wir können es nicht ohne dich. Und dass du uns dann am Kreuz von Golgatha einen Weg geebnet hast, zu dir zurück, aus Gnade. Dafür wollen wir dich loben, dafür wollen wir dich preisen und dafür wollen wir dir die Ehre geben, Herr, in Jesu Namen. Amen.